Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich, Sie heute zu einer neuen Folge vom Podcast PropTechs zu begrüßen. Wir haben heute wieder eine besondere Konstellation, und zwar haben wir als Gast Herrn Krohn dabei aus der Finanzverwaltung in Schleswig-Holstein. Ansonsten natürlich die bekannte Besetzung mit Stefan Behrens und mir. Wir sprechen heute über ein grunderwerbsteuerliches Thema, nämlich über die neuen Erlasse zu 1 Absatz 2a und 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz. Vielleicht nochmal zur Einsortierung. Wir hatten ja zum 1.7.21 die Share Deal Reform. Da wurden die Share Deal Ergänzungstatbestände reformiert. Die Übergangserlasse haben wir im letzten August schon gesehen. 1 Absatz 2c ist jetzt bei den Erlassen erstmal ausgespart worden, aber wir haben jetzt simultan neue bzw. überarbeitete Erlasse zu 1 Absatz 2a und 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz, und die möchten wir heute besprechen. Also herzlich willkommen, Herr Kohn. Hallo, Stefan.
Ja,
Hallo,
vielen
Thomas.
Dank. Hallo.
So, auf geht's direkt ins Thema. Stefan, die Frage Nummer eins, da geht es darum, vielleicht auch zunächst mal ein paar positive Aspekte dieser neuen Erlasse herauszustellen. Und da würden wir vielleicht anfangen mit den mittelbaren Vorgängen bei 1 Absatz 2b. Willst du da einmal kurz ins Thema einführen und sagen, warum wir das als positiv empfinden?
Ja, gerne. Der Paragraph 1 Absatz 2b, das ist ja die Kopie des 1.2a für grundbesitzende Kapitalgesellschaften, regelt, dass wenn innerhalb von 10 Jahren 90% oder mehr der Anteile an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft auf neue Gesellschafter übergehen, unmittelbar und oder mittelbar, dann fallbeilartig eine Fiktion greift. Die Kapitalgesellschaft wird so betrachtet, als würde sie ihren inländischen Grundbesitz auf eine neue Kapitalgesellschaft übertragen, Steuerschuldnerin die Kapitalgesellschaft selbst. Und das ist ein Tatbestand, den hatten wir vor dem 1.7.2021 nicht. Und da stellt sich die Frage, welche Anteilsübergänge möglicherweise aus der Vergangenheit Relevanz bekommen könnten, weil es ist ja so, dass der Paragraph 23 Absatz 18 des Grunderwerbsteuergesetzes sagt, die Neuregelungen, und da ist auch der 1.2b genannt, ist anwendbar, wenn der Tatbestand nach dem 30.06.2021 verwirklicht wird. Und wir wissen ja, bei den Bewegungstatbeständen 1.2a, 1.2b, Verwirklichung ist das Erreichen jetzt der 90% Grenze, sodass durchaus in Betracht gekommen wäre, in die Vergangenheit zu schauen und da schon mal zu gucken, ob vielleicht schon bis zu 89% übergegangen sind und dann den 1% Anteilsübergang am 1.7. einfach mit den vergangenen Anteilsübergängen zusammenzurechnen. Und das ist aber im Gesetz, im Absatz 23 von Paragraph 23 geregelt. Da heißt es ja, dass bei der Anwendung des 1.2b Übergänge von Anteilen der Gesellschaft, die vor dem 1.7.21 erfolgen, unberücksichtigt bleiben. Und da haben ja vorsichtige, steuerpflichtige, vorsichtige Berater ja sofort gesehen, oh Gott, Übergänge von Anteilen der Gesellschaft, das ist ja die grundbesitzende Gesellschaft. Hier ist ja tatsächlich der klare Schnitt. Ab 1.7.21 geht's los, nur für unmittelbare Anteilsübergänge gesetzt worden. Und das hätte man doch anders formulieren müssen, sodass auch Übergänge von Anteilen, die mittelbar an der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft bestehen, erst mitgezählt werden, wenn sie nach dem 30.06.21 erfolgen. Da hatten wir die Übergangserlasse vom 29. Juni letzten Jahres. Die kamen ja dann ins Bundessteuerblatt im August. Da war leider für diese mittelbaren Anteilsübergänge noch keine klare Aussage drin. Und das Erfreuliche jetzt ist, dass wir in dem 1.2b-Erlass vom 10. Mai, veröffentlicht jetzt am Montag, am 30. Mai, klipp und klar wirklich die Aussage drin haben. Nein, der klare Schnitt gilt auch für mittelbare Anteilsübergänge. Das hat zwei Komponenten. Einmal, dass man vor dem 1.7.21 erfolgte Übergänge von Anteilen, beispielsweise an einer Kapitalgesellschaft, die ihrerseits an der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft beteiligt ist, nicht mitzählt. Aber zweitens auch, dass ein Gesellschafter der beteiligten Kapitalgesellschaft, der mit Ablauf des 30.06.21, 24 Uhr, beteiligt war und seitdem seine Beteiligung auch nicht ganz aufgegeben hat, dass der auch als Altgesellschafter gilt. Und das ist wirklich unmissverständlich erfreulich im Erlass zu 1.2b vom 10. Mai zum Ausdruck gebracht. Da hatten wir ja im neuen Borutau, jetzt unter dem Namen von Herrn Fiskow Senior erschienen, den Hinweis, oh, das ist nicht klar anhand des Wortlauts, da muss ein Antrag auf verbindliche Auskunft gestellt werden, was für die Praxis ja mal eine enorme Belastung ist. Aber das ist sehr erfreulich, dass die Verwaltung da sich ganz klar positioniert.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Es war auch Ziel dieser Neuregelung oder der ergänzenden Regelung. Die Idee davor war schon genauso, wie Behrens das gerade vorgestellt hat. Es sollte ein gerader Schnitt sein. Ein neuer Tatbestand fängt neu an mit ganzen neuen Ansätzen, also hinsichtlich des Übertragungsaktes und der Altgesellschafterstellung. Die Regelungen, die bis dahin gekommen waren, waren nicht oder waren diskussionsanfällig. Das hat man gesehen dann auch in den Kommentatoren. Und deswegen hat man sehr deutlich das, was man eigentlich schon immer wollte, jetzt nochmal in den Erlass sehr deutlich reingeschrieben in der Konstellation. Und das war auch von Anfang an Ziel. Also Anträge auf verbindliche Auskunft in dieser Sache erübrigen sich tatsächlich. Das ist jetzt eindeutig und sauber geregelt.
Gut, dann nehmen wir das erstmal als positive Änderung wahr. Die ist ja auch durchaus sachgerecht und kommen direkt zum nächsten Thema, das auch mit einer zeitlichen Begrenzung zusammenhängt, und zwar die sogenannte Ewigkeitsklausel. Die hatten wir ja in den alten Erlassen zu 1 Absatz 2a vom 12.11.2018 zu unserer aller Erschrecken erstmalig so vorgefunden. Da geht es ja im Kern um das Thema, wie groß oder wie lang der Betrachtungszeitraum ist bei den an der Grundbesitz beteiligten Gesellschaften nicht unmittelbar, sondern bei den daran beteiligten Kapitalgesellschaften, die also quasi vermitteln, und die Frage, wann diese Kapitalgesellschaften als Neugesellschafter gelten. Und da war der Zeitraum ja etwas länger, als wir das befürchtet hatten in der Vergangenheit. Da gibt es jetzt auch gute Neuigkeiten. Stefan, kannst du das nochmal vielleicht etwas im Detail erläutern?
Ja, also es geht um den Satz 4 von § 1 Absatz 2a, aber jetzt der Sache nach auch von § 1 Absatz 2b, obwohl da die Frage des Zeitraums jetzt in den nächsten Jahren zunächst mal keine Bedeutung haben wird, wegen des klaren Schnitts zur Jahresmitte 2021. Deshalb Satz 4 aus 1.2a, der lautet: Eine unmittelbar beteiligte Kapitalgesellschaft gilt in vollem Umfang als neue Gesellschafterin der grundbesitzenden Personengesellschaft, sodass die Fiktion des Übergangs der von ihr gehaltenen Personengesellschaftsbeteiligung greift, wenn an ihr mindestens bis Ende Juni letzten Jahres 95%, ab 1. Juli letzten Jahres 90% der Anteile auf neue Gesellschafter übergehen. Punkt. Und was da fehlt, ist innerhalb von 5 Jahren, beziehungsweise seit 1.7.21, innerhalb von 10 Jahren. Da ist es, ja, die Literaturmeinung zumindest so, dass Satz 4 nur die Technik des Zählens mittelbarer Anteilsübergänge beschreibt, beziehungsweise wann gilt die beteiligte Kapitalgesellschaft als neu. Dass aber der Satz 4 eng verknüpft ist mit dem Satz 1, und da steht die Zeitraumregelung ja drin. Das war meines Erachtens allgemeines Verständnis bis zum 12.11.2018. Und in den Erlassen zum 1.2a vom 12.11.2018, das war ja schon die 6. Auflage des 1.2a-Erlasses, die wir hatten seit 1998, die Vorschrift gibt es ja seit 1.1.1997, da stand erstmals drin: Nein, oberhalb beteiligter Kapitalgesellschaften keine zeitliche Begrenzung, Blick in die Vergangenheit ohne Grenze. Wir addieren einfach auf, und wenn 95% erreicht sind, dann gilt diese Kapitalgesellschaft als neu und der von ihr gehaltene Personengesellschaftsanteil als auf einen neuen Gesellschafter übergegangen. Das war natürlich eine böse Überraschung, weil die Praxis sich auf die Geltung des 5-Jahres-Zeitraums auf allen Ebenen eingestellt hatte. Vorsichtige hatten mit jeder Ebene einen weiteren 5-Jahres-Zeitraum hinzugenommen, aber eine unendlich in die Vergangenheit zurückblickende Betrachtung hatte eigentlich niemand, würde ich denken, ernsthaft in Erwägung gezogen. So, das stand jetzt in den Erlassen vom 12.11.2018 zum 1.2a Satz 4 drin, und die Kritik war beträchtlich. Und ja, das Positive ist, dass in dem überarbeiteten Erlass, jetzt 7. Auflage 1.2a vom 10. Mai 2022, diese Aussagen wieder rausgefallen sind aus dem Erlass und sie in dem ersten Erlass zu 1.2b jetzt vom 10. Mai 2022 auch nicht drin sind. Und die Frage ist, ob das jetzt eine rundum positive Erkenntnis ist. Und da muss ich einschränken, weil wenn ich mir die Erlasse durchlese, was man sich gewünscht hätte, wäre genau die gegenteilige Aussage. Also eine klare Aussage, der 10-Jahres-Zeitraum gilt auf allen Ebenen. Und hinten bei den Übergangsregeln im 1-2a-Erlass, dieser Erlass gilt auch für die Fälle vor dem 1.7.21, nur dass dann halt statt 10 5 Jahre gelten und statt 90 95%. Aber diese klare Aussage, diese klare, eindeutige Verabschiedung der Ewigkeitsbetrachtung, die steht, wenn ich nichts überlesen habe, leider nicht drin in den Erlassen. Sodass sich für mich die Frage stellt, ob wir nicht einfach nur einen Schritt wieder vor den 12.11.18 gegangen sind. Das heißt, die Frage, wie ist das mit dem Zeitraum oberhalb beteiligter Kapitalgesellschaften, ist wieder ungeregelt in den Erlassen, sodass wir wieder die Varianten, die theoretisch denkbar sind, haben. Einmal derselbe 10-Jahres-Zeitraum auf allen Ebenen. Zweite Variante, die ganz böse, die im 12.11.2018 Erlass drin war, auf Ebene beteiligter Kapitalgesellschaften gucken wir unbegrenzt in die Vergangenheit. Natürlich immer grundstücksbezogen, also in Zeiträume zu gucken, wo das Grundstück noch gar nicht da war, das habe ich immer für völlig ausgeschlossen gehalten. Und diese vermittelnde Lösung, wir gucken auf jeder Ebene, also mit jeder Ebene kommen jetzt 10 Jahre hinzu, wegen dieses Fallbeileffekts. Also wir gucken bei den unmittelbaren Anteilsübergängen 10 Jahre und es kann ja sein, dass am ersten Tag der 10-Jahresfrist die 90%-Schwelle bei der beteiligten Kapitalgesellschaft gerade erreicht ist. Das heißt, man könnte da auch wieder 10 Jahre in die Vergangenheit gucken. Das wäre die vermittelnde Lösung, wenn man so will. Und die Frage ist, welche Intention haben die obersten Finanzbehörden der Länder hier verfolgt? Ist es einfach nur wieder ein Schritt zurück und es ist nicht geregelt? Oder bedeutet es doch, die Ewigkeitsbetrachtung ist vom Tisch und es ist derselbe 10-Jahres-Zeitraum auf allen Ebenen?
Ja, wenn ich da kurz zur Stellung nehmen kann. Also diese Regelung in dem alten Erlass von 12.11., mit der war nicht nur ich, sondern auch die gesamte Praxis, die das in Betriebsprüfung oder sonst etwas zu prüfen hatten, sehr, sehr unglücklich, weil alleine die Überwachung, die Ermittlung dieser Bereiche nicht nur auf ihrer Ebene, also auf der Ebene der Steuerpflichtigen problematisch sind. Wir greifen hier in Zeiträume ein, die schon alleine mit Aufbewahrungsfrist gar nicht mehr gewährleistet konnten. Also wir waren sehr, sehr unglücklich. Wenn Sie vom Ablauf ja noch mal sehen, das ist dann auch die Entscheidung relativ einfach zu erkennen. Es war im Rahmen des Schärdi-Gesetzes durch Bayern, glaube ich, eine Empfehlung im Bundesrat aufgenommen worden, dieses doch zu regeln, die Ewigkeitsklausel gesetzlich abzuschaffen. Die Bundesregierung hatte das damals auch befürwortet vollständig, dann kam es ja zu diesem Verzug des Gesetzes und als dann das Gesetz im Frühjahr 2021 dann in die weitere Entscheidungsphase in den Bundestag kam. Da hat man kurz darüber diskutiert, ob man diese Empfehlung aufnehmen will oder nicht. Und man hat das dann nicht mit aufgenommen. Und daraus leiten wir in der Finanzverwaltung ab, dass es die Notwendigkeit einer gesetzlichen Änderung nicht gibt, weil man es eben auch denklogisch lösen kann. Deswegen ist es eine vollständige Abkehr von dieser sogenannten Ewigkeitsklausel. Und dann gab es natürlich die Frage, wie sagen wir es dem Kinde? Wir haben den Weg gewählt, es durch Weglassen zu sagen, indem man einfach diese beiden Sätze im 1-2a-Erlass, wie Sie geschildert haben, gar nicht mehr aufnimmt, also sie ausdrücklich rausnimmt im 2b sie gar nicht mehr mit reinschreibt. Die Idee dahinter ist tatsächlich, das, was Sie eben skizziert haben, das, was, glaube Sie, aber auch ich für richtig halte, dass wir einen einheitlichen 10-Jahres-Zeitraum durchgängig auf allen Ebenen haben, also keinen Kaskadeneffekt und ganz besonders auch keine Ewigkeitsklausel. Das ist die Idee, die dahinter steht. Es war überlegt worden, ob man das positiv ausdrückt, aber die Meinung war eigentlich, dass durch Weglassen es in der Praxis klar sein sollte. Deswegen ist es ganz gut, dass ich die Gelegenheit habe, hier das nochmal zu erläutern. Also wir wollen tatsächlich, oder der Ansatz der Verwaltung ist an der Stelle tatsächlich, ein einheitlicher 10-Jahres-Zeitraum auf allen Ebenen. Das ist auch für mich die einzig richtige Lösung, die man hier denken kann.
Gut, das ist an der Stelle dann ja eine erfreuliche und auch sachgerechte Aussage. Nach dieser guten Nachricht machen wir jetzt einen kleinen Themensprung und wir wandern insbesondere in die Textziffer 8 der neuen Erlasse. Und da sprechen wir ein Thema an, das in der Vergangenheit auch schon in der Diskussion sehr hochgekocht war, nämlich das Verhältnis von Signing und Closing, beziehungsweise präziser die Frage, in welchem Verhältnis stehen 1 Absatz 2b und 1 Absatz 3 bzw. 3a zueinander, bzw. gleichermaßen auch 2a zu 1 Absatz 3 und 3a. Also vielleicht zur Erläuterung, das Thema ist ja folgendes, wenn wir eine Transaktion haben, in der 90% der Anteile übergehen auf einen Erwerber, dann haben wir gleichermaßen eine Anteilsvereinigung denkbar, ja, weil ja ein Erwerber 90% oder mehr erwirbt. Wir haben zugleich aber auch den Transfer oder den Übergang von 90% oder mehr der Anteile. Und je nach Rechtsform sind wir dann entweder im 1 Absatz 2a oder im 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz verankert. So, und jetzt ist das Folgeproblem die Zeitpunkte, zu denen die Steuer entsteht und was das Verhältnis der Vorschriften untereinander betrifft. Und wir haben jetzt einen Fall, in dem der Kaufvertrag nicht sofort vollzogen wird, sondern wir haben einen Kaufvertrag, da ist das Signing an einem Tag und das Closing auf Neudeutsch ist von mir aus ein paar Tage später oder von mir aus auch ein Jahr später, ist vielleicht auch mit ein paar aufschiebenden Bedingungen versehen und so weiter. So, und das Grundproblem besteht darin, dass wir eigentlich in der Vergangenheit immer dachten, durch den Eingangssatz von 1 Absatz 3 wird quasi der 1 Absatz 2b oder 1 2a in die Vorrangstellung gehoben. Das ist die erste Frage, die sich stellt. Und die zweite Frage, die sich stellt, ist dann der zeitliche Versatz, weil die eigentlich vorrangige Regelung, nämlich der 2a oder 2b, erst beim Closing greift, die eigentlich nachrangige Regelung, also die Anteilsvereinigung, aber schon beim Signing greift. Stefan, willst du da vielleicht noch mal kurz ergänzen und erläutern, worin das Problem liegt? Und dann kann im Anschluss daran Herr Kohn wieder Stellung nehmen.
Ja, also es geht um das Tatbestandsmerkmal, zweiter Halbsatz von Absatz 3 und Absatz 3a, wonach ja eine Anteilsvereinigung der Steuer unterliegt, soweit eine Besteuerung nach Absatz 2a und Absatz 2b nicht in Betracht kommt. Das ist das Tatbestandsmerkmal, um das es jetzt geht. Und das Verständnis, meine allgemein zum alten 1.2a, war, dass nicht in Betracht kommt, natürlich weit in die Zukunft schauend vom Zeitpunkt der Verpflichtung zur Anteilsübertragung hin zu verstehen ist. Es wird der Anteilskaufvertrag unterschrieben, die Verpflichtung zur Übertragung damals von mindestens 95% der Anteile am Gesellschaftsvermögen der grundbesitzenden Personengesellschaft ist wirksam geworden. Das ist noch nicht Auslösung des 1.2a, weil der 1.2a ja an den dinglichen Anteilsübergang anknüpft. Und das ist aber die Verpflichtung unbedingt wirksam geworden, die mindestens 95% der Anteile auf den neuen Gesellschafter zu übertragen. Frage ist, die Anteilsvereinigung dann bei diesem sogenannten Signing verwirklicht worden? Antwort bisher nein, weil es kommt ja die Besteuerung nach 1.2a in Betracht. Es ist ja so, dass wenn man sich verpflichtet, die Beteiligung zu übertragen, beziehungsweise wenn der Anspruch begründet wird, dass die Beteiligung auf den Erwerber übertragen wird, dann ist das ja mit der Zielrichtung, den Vertrag auch zu erfüllen. Und natürlich kommt dann die Verwirklichung, die Besteuerung nach 1.2a in Betracht. Und was jetzt wirklich für mich sehr überraschend ist, und für mich ist die Diskussion nicht besonders alt. Also ich habe da eigentlich erst im vierten Quartal 2021 Kenntnis von genommen, dass das plötzlich für die allgemeinen Fälle diskutiert wird, also nicht nur für den Übergangsfall, zu dem wir ja gleich noch ganz kurz kommen, sondern auch in der neuen Welt überhaupt und vielleicht auch zurückschwappend in die alte 1.2a-Welt, dass tatsächlich immer dann, wenn diese Verpflichtung zur Übertragung oder die Begründung des Anspruchs auf Übertragung jetzt der mindestens 90% Beteiligung, wenn das wirksam wird zu einem Zeitpunkt, zu dem nicht auch gleichzeitig dann die Erfüllung dieses Verpflichtungsgeschäfts entsteht, dass dann zwei Erwerbsvorgänge gedacht werden. Und das steht jetzt im Text, in der Textziffer 8 drin. Also es wird im Grunde das nicht in Betracht kommen, als nicht zeitgleich verwirklicht werden, interpretiert durch die Finanzverwaltung. Das heißt, die Anteilsvereinigung unterliegt der Steuer, soweit nicht zeitgleich mit der unbedingten Wirksamkeit des Übertragungsanspruchs auch die dingliche Erfüllung dieses Übertragungsanspruchs erfolgt. Und immer wenn dann ein Zeitraum dazwischen liegt, und das kann auch eine Sekunde eigentlich sein, haben wir zwei Erwerbsvorgänge. Sehr überraschend. Und jetzt hätte man natürlich denken können, oh Gott, wenn die Verwaltung schon mal so weit ist, dann besteuert sie auch zweimal. Das sind ja zwei verschiedene Erwerber, beim 1.3 immer der Erwerber, beim 1.2a beziehungsweise jetzt 1.2b die grundbesitzende Gesellschaft selbst. Und da, das ist jetzt positiv zu diesem theoretisch denkbaren Worst Case, die Aussage in der Textziffer 8.1, 1.2a beziehungsweise 1.2b, geht der Anwendung von 1.3, 1.3a vor. Aber die Frage ist, wie wird das jetzt in der Praxis abgewickelt? Und da ergibt sich aus der Textziffer 8.2, ja, dass man sieht also die Verpflichtung, die nicht zeitlich zusammenfällt mit der Erfüllung, als eigenen Erwerbsvorgang an. Die Steuer wird aber nur festgesetzt oder soll nur festgesetzt werden von den Finanzämtern, wenn das Finanzamt den Fall so beurteilt, dass ab seiner Kenntnisnahme es noch mehr als ein Jahr dauern wird, bis es zur Erfüllung des Übertragungsanspruchs kommt. Das heißt, wenn die Erwartung die ist, die Vollzugsvoraussetzungen werden schneller erfüllt, als also innerhalb eines Jahres erfüllt, dann soll der Fall liegen bleiben und es wird dann nur die Erfüllung, also der 1.2a oder 1.2b, veranlagt. Das fürs Finanzamt, für die Steuerpflichtigen bedeutet es natürlich unbedingt das Signing anzeigen, unbedingt das Signing schon anzeigen, um da gesetzeskonform jetzt auf Grundlage dieser neuen Verwaltungsansicht mit der engen Auslegung des Nicht-in-Betracht-Kommens zu agieren. Also man muss das Signing anzeigen, auch wenn das Closing noch dauert. Das ist die Aussage. Und da, wo es dann schwierig wird, und da ist der Erlass auch nicht völlig eindeutig, wenn es zum Closing kommt, das heißt, dingliche Erfüllung tritt ein, 1.2a oder 1.2b ist erfüllt, ja, dann fällt der Besteuerungsanspruch aus 1 Absatz 3 oder 1 Absatz 3a. Beim 1 Absatz 3 reden wir halt über die Nummer 1 und die Nummer 3. Da wird ja die Verpflichtung schon zum Anlass der Besteuerung genommen. Der Besteuerungsanspruch fällt weg. Und da heißt es, für den Fall, dass also die Verpflichtung veranlagt wurde, 1.3a Steuer festgesetzt worden war oder ein Feststellungsbescheid ergangen ist, das sei aufzuheben oder zu ändern. Da fehlt aber die Korrekturvorschrift. Also man braucht ja als Finanzamt eine Änderungsbefugnis, um einen Bescheid wieder aufheben zu können. Da wird nicht verwiesen. Also meine Meinung wäre, wenn man diese Verwaltungsansicht mal zugrunde legt mit den zwei Erwerbsvorgängen, dann werde das und dann auch dankbar zur Kenntnis nimmt, dass im Ergebnis nur einmal besteuert werden soll, dann wäre da die Erfüllung für mich ein rückwirkendes Ereignis, 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO. Dazu konnte sich die Finanzverwaltung nicht durchringen, deshalb wird keine Änderungsvorschrift benannt. Was bedeutet das für die Praxis? Ja, man muss gucken, dass da ein Nachprüfungsvorbehalt im Bescheid, der die Anteilsvereinigung veranlagt, drin ist. Also 164 Nachprüfungsvorbehalt oder Vorläufigkeitsvermerk 165. Wenn beides nicht drin ist, weil unsicher ist, ob das Finanzamt ein rückwirkendes Ereignis annehmen würde, wenn es zum Closing kommt, muss, wenn weder Vorläufigkeitsvermerk noch Nachprüfungsvorbehalt angebracht ist, unbedingt Einspruch eingelegt werden. Wenn man nicht sowieso Einspruch einlegt, was ich jetzt empfehlen würde, weil ich ja diese sehr verengende Auslegung des Nicht-in-Betracht-Kommens als nicht rechtmäßig ansehe.
Ja, das haben Sie also sehr umfangreich und gut erklärt. Es ist eigentlich, kann alles bestätigen. Es ist geboren, dieser Bereich, tatsächlich aus dem Stichtagsprinzip der Grunderwerbsteuer, auf das sich die Finanzverwaltung sehr deutlich abstellt. Und es geht tatsächlich um die Auslegung des Subsidiaritätsgedankens des 1.3, also des Satzes 1. Und dort ist eben, wie Sie dargestellt haben, abgestellt worden auf den jeweiligen Zeitpunkt des Signings oder Closings. Und dort wird eben in diesem Zeitpunkt die Frage gestellt, haben wir in diesem Zeitpunkt beide Tatbestände oder nur einen? Und deswegen ist die Ansicht, im Zeitpunkt des Signings haben wir nur den 1-3, deswegen gibt es keine Vorrangregelung. Im Zeitpunkt des Closings haben wir beide, also dann Vorrangregelung. Der Gedanke am Ende ist aber tatsächlich, wir wollen nicht doppelt besteuern, sondern nur einmal besteuern die Grundstücke. Und deswegen hat man sich die Frage gestellt, wie kriegen wir es hin? Denklogisch, ich glaube, da sind wir gleich aufgestellt, ist der wesentliche Tatbestand der 2b, also der Vollzugstatbestand am Ende, auf den müssen wir es abstellen. Und deswegen war in der Diskussion relativ schnell, auf den kommt es an, den anderen lassen wir liegen. Aber dann gibt es natürlich wie immer in Diskussionen die Frage, gibt es dort Fallvarianten, die dann eventuell zu Schwierigkeiten kommen. Einmal ist die Frage, wenn das sehr, sehr lange dauert, muss die Finanzverwaltung und der Fiskus lange auf die Grunderwerbsteuer warten. Deswegen der Ansatz, denn lass uns ab einem gewissen Zeitraum, der wurde jetzt festgelegt mit einem Jahr, zwischen Signing und Closing die erste Grunderwerbsteuer holen, die übrigens, wie Sie recht dargestellt haben, ja von einem völlig anderen Steuerschuldner kommt, nämlich von dem Erwerber. Der muss dann erstmal in Vorleistung treten. Und wenn dann das Closing kommt und es denkt, gleich ist, dann ist die, die grundbesitzende Gesellschaft dann die Steuerschuldnerin und der Anteilseigner, also der Erwerber, bekommt sein Geld zurück. So wird das im Moment gedacht. Aber dann kamen Konstellationen hoch, wo es tatsächlich zu fiskalischen Auswirkungen kommt. Ich will das nur an einem Beispiel mal kurz erklären. Nehmen Sie an, Sie haben im Zeitpunkt des Signings 10 Grundstücke in der Einheit, die Sie kaufen wollen. Und jetzt wird durch den Käufer vielleicht sogar initiiert, gesagt, Mensch, da gibt es einige Grundstücke, die sind gar nicht so wesentlich für uns, die wollen wir gar nicht haben. Und bis zum Zeitpunkt des Closings wird die Zeit genutzt und die Firma verkauft diese Gesellschaftsgrundstücke an irgendeinen fremden Erwerber oder was auch immer. Und im Zeitpunkt des Closings sind nur noch 5 Grundstücke da. Dann können wir im Zeitpunkt des Closings nach 2b ja nur noch 5 Grundstücke besteuern und deshalb ist der Rückgriff auf den 1-3 wichtig. Dann können wir die anderen 5, die in der Zwischenzeit weggegangen sind, im 1-3 der Besteuerung beim Erwerber unterlaufen. Das ist der Gedanke, der jetzt der Sache trägt. Also wenn wir Grundstücksgleichheit haben, gibt es nur einen Steuerbescheid. Wenn wir nicht Grundstücksgleichheit haben, gibt es 2 Steuerbescheide. Ziel ist aber immer, alle Grundstücke im Zeitpunkt des Signings besteuern zu können. Das ist die Idee, auf welchen Ebenen auch immer. Und Sie haben recht, Herr Behrens, das ist auch wirklich unglücklich, aber in Abstimmung mit den zuständigen Referaten nicht machbar gewesen. Die Änderungsvorschrift. Ich war eigentlich genau wie Sie, vielleicht bin ich aber auch zu wenig O-Rechtler, auf der Schiene, das muss doch ein 175 sein, also rückwirkendes Ereignis. Klassisch, wenn man sich das ansieht, eigentlich gegeben. Da gibt es allerdings Zweifel, ob das so ist, AO-rechtliche Zweifel, nämlich die Frage, ist unterschiedliche Steuerschuldner, ist das überhaupt ein Ereignis im Sinne von 175 oder nicht, das zurückstrahlt. Da gibt es also keine Einigkeit, auch 174 haben wir diskutiert, also wir haben eigentlich alle durchdiskutiert, die es gibt und am Ende war eigentlich Fazit, es ist gar nicht so richtig zu erkennen, welche denn nun wirklich erkennbar, anwendbar ist. Und deswegen kommt dieser aus meiner Sicht eigentlich lapidare Satz da rein, der die Praxis jetzt damit allein lässt. Die Idee wird aber schon sein, das ist genau das, was Sie sagen, dass die Finanzverwaltung, wenn sie dann überhaupt ein 1-3 Bescheid an den Erwerber erlässt, ihn mit Sicherheit unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stellt, damit wir ihn ändern oder aufheben können. Das ist im Moment der Stand, sodass man dann am Ende eben versucht, es einmal nur zu besteuern. Ich muss auch sagen, genau wie Sie, die Diskussion war mir vorher überhaupt nicht klar. Und sie ist gekommen aus der Übergangsdiskussion, wo es den 1-3 und den 2b noch nicht gab. Wenn das Signing also vor dem 1.7. war und dann danach das Closing, da hatte man Probleme im Übergangserlass und hat dann aber relativ schnell gemerkt, das ist eigentlich kein isoliertes Übergangsthema, sondern es ist ein generelles Thema, was wir vielleicht alle vorher im 1-2a auch nie bemerkt haben. Also ich zumindest muss sagen, ich habe darüber davor nie nachgedacht, aber auch, und da gebe ich Ihnen auch recht, auch beim 2a kann es mit Sicherheit Konstellationen geben, die schon damals ähnlich hätten gelöst werden müssen.
Gut, aber das konnte man nicht wissen, weil in Betracht kommt, ist halt was anderes, als zeitgleich verwirklicht wird.
Genau, ja. Das ist eine Frage, wie man es auslegt. Da bin ich völlig bei Ihnen.
Ja, also das war nicht erkennbar. Mhm. Die Frage in der Praxis, es gab jetzt die Übertragung, den Verkauf einer ganzen grundbesitzenden GmbH und Co. KG, also oberhalb der, also 95% oder mehr. Und man hat es so gemacht, also da waren Vollzugsvoraussetzungen zu erfüllen, deshalb liegt das Closing zeitlich nach dem Signing. Das, was der Mensch mit gesundem Menschenverstand gemacht hat, ist, dass er das Closing nur angezeigt hat, noch nicht das Signing. Er hat das Closing angezeigt, das Closing ist auch besteuert worden. Die Frage ist, wenn man jetzt die Textziffer 8 der neuen Erlasse liest, bedeutet das, dass man jetzt die Anzeige für das Signing noch nachschieben muss? Und da würde ich sagen, zumindest wenn der Grundstücksbestand sich nicht geändert hat, ist das nicht erforderlich, weil der Besteuerungsanspruch ist ja weggefallen. Und warum soll man noch einen Vorgang anzeigen, für den sich der Besteuerungsanspruch ja mittlerweile in Luft aufgelöst hat durch das eingetretene Closing?
Also das würde ich unterstützen, wäre auch meine persönliche Meinung, das ist bei Grundstücksgleichheit nicht notwendig. Bei Grundstücksungleichheit würde tatsächlich eventuell der Fall eingetreten sein, dass wir die Grundstücke im Signing mehr Grundstücke da waren als im Closing und dann vielleicht einen solchen Fall, den ich beim 2a offen gesagt nur sehr selten sehe. Dann müsste im 2a nach dem Gedankengang ja sowohl der Kommanditanteil als auch der Komplementäranteil zeitgleich in einem Signing passiert sein. Fälle wird es mit Sicherheit geben, hoffentlich seltene Fälle. Und wenn es dort Unterschiede gibt und Sie das heute noch erkennen, dann würde ich Ihnen raten, die Anzeige für den ersten Vorgang Signing für diese Grundstücke, die eben im Closing nicht mehr da waren, tatsächlich noch nachzuholen. Sie ist dann immer nicht noch rechtzeitig, aber Sie wissen ja, dass die einzelnen Länder dazu übergegangen sind, die Nichtanzeige ab einer gewissen Höhe als zumindest Versuch einer leichtfertigen Steuerverkürzung einzuordnen. Und dann könnte man sich zumindest in dieser Diskussion etwas besser darstellen.
Ja, das sind ja die bitteren Fälle, weil da hatte man ja bisher gedacht, da gab es keinen Rechtsträgerwechsel, da fällt keine Steuer an. Ja. Jetzt ist es so, weil man nicht innerhalb der 2 Wochen, wenn es ein Inlandsfall ist, angezeigt hat, kommt man nicht mehr in die Rückgängigmachung mit grunderwerbsteuerrechtlicher Wirkung nach § 16 wegen der Anforderung des § 16 Absatz 5, dass die Rückgängigmachung voraussetzt, dass der Vorgang rechtzeitig und in allen Teilen vollständig angezeigt war. Das heißt, in diesen Fällen führt die neue, für mich neue Verwaltungsansicht dazu, dass trotz Fehlens eines Rechtsträgerwechsels wegen der Nichterstattung der angeblich erforderlichen rechtzeitigen Anzeige auf die Verpflichtung ja auf ein Nullum dann doch steuerfest gesetzt wird.
Das könnte tatsächlich passieren, wenn Sie solche Bereiche haben, die über 16.5 oder 16 allgemein zu regeln wären. Und das hängt ja nach 16.5 an der ordnungsgemäßen Anzeige. Dann kann es tatsächlich solche Fallkonstellationen geben. Also ich hoffe mal ganz, ganz selten. Und wenn man solche Fälle dann wirklich hat, dann müsste eigentlich die zuständige Finanzbehörde sich dort noch einmal im Rahmen einer Billigkeitsfrage diese Sache etwas genauer ansehen. Denn ich halte das für die alten Zeiten für 2a, gerade wie Sie schon sagen, weil wir eigentlich alle, sowohl die Finanzverwaltung als auch die Beratung, Literatur, dieses Thema bisher im 2a, glaube ich, nie gedacht haben. Es ist natürlich jetzt logisch, wenn wir es in 2b denken, dass man es zurücktransferieren muss auf den 2a. Aber in der Zeit davor, da habe ich auch große Bauchschmerzen, ob man dann solch drastische Folgen daraus ziehen darf.
Vielleicht, wir kommen jetzt nochmal zurück, also so ein bisschen auf die Grundsätze. Allein im neuen Recht, also nur Vorgänge ab 1.7.21, ja, da müssen wir jetzt davon ausgehen, dass wenn wir einen zeitlichen Versatz zwischen Signing und Closing haben, dass die Finanzverwaltung davon ausgeht, dass wir zwei Vorgänge haben, dass aber, wenn das alles innerhalb von einem Jahr passiert, im Ergebnis nur die Steuer auf den späteren Vorgang, nämlich auf 1 Absatz 2a bzw. 2b, Grunderwerbsteuer, festgesetzt wird. Ja, so ist mein Verständnis. Das heißt aber natürlich, dass wir in der Praxis in dem einfachsten Fall, in dem wir jetzt eine Gesellschaft erwerben, zumindest mal zwei Anzeigen machen müssen, nämlich die erste beim Signing und die zweite beim Closing. Wenn wir einen komplizierteren Fall haben und wir erwerben beispielsweise zwei oder drei Schwestergesellschaften, dann hätten wir beim Signing eine zusammenfassende Anzeige beim Erwerber Und beim Closing hätten wir dann für die Schwestergesellschaft je nach der Anzahl dann eigene Anzeigen. Das heißt, da würde es dann multipliziert. Also soll einfach heißen, die Anzahl der Anzeigen, die ist an der Stelle erhöht. Jetzt eine Frage an Sie, Herr Krohn, weil in den Erlassen steht ja drin, das ist jetzt nicht, also mit der Einjahresfrist, das ist jetzt ja nicht so, dass man da lesen kann, das ist jetzt ganz zwingend so, sondern da steht ja, ist grundsätzlich nur geboten. Ja, dass eine Festsetzung nach 1 Absatz 3 dann erfolgt oder nicht erfolgt. Ist das so zu verstehen, dass jetzt ein Ermessen bei dem einzelnen Finanzamt vorhanden ist oder ist das eine Ermessensreduktion auf Null? Wie ist das gemeint?
Also gemeint ist es als Ermessensreduktion auf Null. Also in diesem Konstellationsfall ein Jahr, unter einem Jahr zwischen Signing und Closing soll auf keinen Fall der 1-3-Bescheid rausgehen. Allein um die Arbeitserleichterung, aber auch um die Verfahrenserleichterung zu erreichen und auch dieses unterschiedliche Zahlungssystem, das wir immer noch im Kopf haben, dass einmal der Erwerber zahlt, denn eben das zurückerstattet wird und dann die Gesellschaft erzahlt. Da, wenn man alleine überlegt, gibt es Verrechnungs-, Aufrechnungsbereiche. All diese Probleme sollen nicht aufgenommen werden. Deswegen ist das eine Ermessensreduktion auf Null.
Okay, so das ist an der Stelle dann erstmal eine gute Nachricht innerhalb dieser Formulierung. Stefan, jetzt würde ich auf die Übergangsfälle eingehen. Also die Fälle, bei denen Signing vor dem 1.7. war und Closing danach. Stefan, möchtest du noch mal kurz erläutern, wo hier das Problem liegt?
Ja, da liegt das Problem darin, dass bei Signing vor dem 1.7.21, und zwar Signing führt zur Entstehung des Anspruchs auf Übertragung von mindestens 95% der Anteile an der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft, dann halt noch die Altfassung des 1 Absatz 3, Nummer 1 oder Nummer 3 Grunderwerbsteuergesetz zur Anwendung gelangt. Es ist ja ein Vorgang vor dem 1.7.21 und da konnte natürlich das Rangverhältnis zwischen 1 Absatz 3 und 1 Absatz 2b noch nicht geregelt sein, weil in der Altfassung des Grunderwerbsteuergesetzes gab es ja den 1.2b noch nicht. Und der Gesetzgeber hat leider in dem Grunderwerbsteueränderungsgesetz und oder sonst keine Regelung getroffen, dass in diesem Fall der 1 Absatz 3 Nummer 1 Nummer 3 Grunderwerbsteuergesetz der Altfassung zurücktritt gegenüber der Besteuerung nach 1.2b in der Neufassung. Also da ist es vom Gesetzeswortlaut her so, dass der Vorrang der Erfüllung, der Besteuerung des Erfüllungsgeschäfts vor der Besteuerung des Verpflichtungsgeschäfts nicht geregelt war. Und deshalb hat es für mich eigentlich auch gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt das ausweiten auf die neue Welt und auch da zwei Erwerbsvorgänge sehen wollen zwischen Signing und Closing, weil der Kern des Problems dieser sogenannten Übergangsfälle, Signing vor dem 1.7.21, Closing nach dem 30.06.21, der Kern dieses Themas ist ja, dass die Altfassung des 1.3 und 1.3a den Vorrang des 1.2b gegenüber der Altfassung des 1 Absatz 3 oder 3a noch nicht regeln konnte, ne? Weil in der Altfassung des Grunderwerbsteuergesetzes 1.2b natürlich noch nicht drin war. Ja, und für diese Übergangsfälle fehlt eine Auflösung im 1.2b-Erlass. Und da, also hoffentlich sind diese Fälle nicht besonders häufig vorgekommen. Für die Fälle, in denen es vorgekommen ist, die Frage, bedeutet jetzt der 1.2b-Erlass, dass man da tatsächlich dann zweimal besteuert? Also, dass sowohl der Erwerber die Steuer nach 1.3 alte Fassung auf die Verpflichtung, auf das Verpflichtungsgeschäft zahlen muss, als auch die grundbesitzende Kapitalgesellschaft die Steuer, die angefallen ist, durch die nach dem 30.06.21 erfolgte Erfüllung auf das Closing, oder ist da noch mit möglicherweise einer Billigkeitsregelung jenseits des Erlasses zum 1.2b vom 10. Mai zu rechnen, Herr Krohn?
Ja, vielleicht da noch mal ganz kurz. Sie sprechen genau das Wesentliche an. Es gibt keine gesetzliche Regelung für dieses Übergangsproblem. Man muss vielleicht sagen, und daraus kam auch die Diskussion, wir können eventuell zweimal besteuern. Es gab ja in der Urfassung des Schädigungsgesetzes eine Regelung, als es in die erste Lesung kam. Da gab es so eine Jahresfrist zwischen Zuleitung, Zeinung und Zuleitung zum Bundesrat. Und dieser Absatz damals wurde wieder gelöscht in der Fassung des Gesetzes, weil man sagte, das hat sich durch Zeitablauf erledigt. Aber es gab so eine Regelung und aus dieser Diskussion kam dann tatsächlich, ja, den können wir jetzt ja auch, wenn wir das gelöscht haben. Jeder hat sich ja darauf einstellen können. Dann haben wir eine Konstellation, dass wir eben im alten Recht nach 1.3 besteuern, im neuen Recht nach 2b und das dann auch vollständig zweimal der Besteuerung unterwerfen. Diese Diskussion ist mit Sicherheit ja, nicht sehr schön im Bereich der Firmen und der Beratung, aber sie hat sich aus meiner Sicht erledigt. Denn wenn Sie sehen, also es ist natürlich die einzige Lösung wäre dann gewesen, über Billigkeit zu arbeiten. Billigkeit in einem solchen Bereich, wenn es nicht um sachliche oder vielleicht auch um persönliche Unbilligkeit geht, wäre dann Ländersache bis zu einem gewissen Betrag. Das heißt, länderunterschiedlich wären Billigkeitsregelungen gekommen oder eben nicht gekommen. Die Frage war dann, ob man eine generelle Billigkeitsregelung schafft. All das hat man nicht gemacht. Sie müssen diesen Passus der Textziffer 8, den wir hier eben gerade diskutiert haben, so lesen, dass er auch für diese Fälle gelten soll. Denn wir haben ganz bewusst damals, als der Übergangserlass kam, dieses Thema damals aus dem 29.06. Erlass herausgelassen, weil wir damals erkannten, das hat nicht nur eine Übergangsfrage, sondern eine generelle Frage. Und deswegen sollte es generell in den neuen beiden Erlassen geregelt werden. Und das ist die Regelung. Das heißt, unabhängig davon, wann das Signing ist, auch davor, würden wir nach den gleichen Gedankengängen arbeiten, die Textziffer 8 aufgebaut hat. Das soll eigentlich die Botschaft sein.
Das wäre eine ganz hervorragende Botschaft, Herr Kohn, weil ja. Ich das offen gesprochen so bisher nicht herausgelesen habe.
Nee, das könnt ihr auch nicht. Es ist ja hier nur das generelle Thema. Wir hätten ja sonst, hätte die Finanzverwaltung ja in Anführungsstrichen zwei Textziffern machen müssen. Fall A, Signing vor und Closing danach und Fall B, beides danach. Man hat eigentlich gemeint, dass man mit dieser Textziffer, die ja ganz losgelöst sich von Zeitpunkten aufstellt, eigentlich diese Regelung damit schaffen kann.
Ja, also Stefan, das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht, weil wir das bisher so nicht herausgelesen haben. Das Problem haben wir dann im Ergebnis ja nur noch in den Fällen, wo tatsächlich die Jahresfrist überschritten wird. Das kann ja bei Forward jetzt durchaus mal der Fall sein. Für die Fälle bleibt es äußerst unschön.
Und die Grundstücksungleichheit, Herr Wagner.
Genau, Grundstücksungleichheit, richtig, aber da muss man ja sagen, da ist ja sowieso der gut beratene Steuerpflichtige, da hat er die Kenntnis gehabt, dass da ein Problem ist.
Ja.
Bei den anderen Fällen muss man sagen, hat er diese Kenntnis so vielleicht nicht gehabt. Ne? Und im Ergebnis bleibt es eben dabei, dass man dann vielleicht den Forward-Deal gehabt hat, wo man zwischen Signing und Closing 1,5, 2 Jahre oder vielleicht auch mehr gehabt hat. Die fallen dann hier möglicherweise immer noch raus, wobei ich sie ja auch so verstehen würde. Also wir haben jetzt ja nur über die Fälle gesprochen, die innerhalb von einem Jahr sind, aber die außerhalb von einem Jahr, da sagen sie in der Lasten ja auch, da kommt es dann zur Aufhebung oder Änderung. Ja? Ja. Und das wäre dann ja auch, wenn wir über die Übergangsfälle sprechen, da ebenfalls die Lösung. Das heißt, man hätte jetzt sogar, wenn man, und die meisten Fälle muss man ja sagen, ist ja vielleicht rückblickend dann auch wieder nicht komplett angezeigt worden, aber man hat im Ergebnis dann aber eben nur immer einmal die Besteuerung und das ist dann ja im Ergebnis auch ein zumindest sachgerechtes Ergebnis.
Ja, vielleicht möchte ich da noch ergänzend einen Fall mit aufnehmen, wenn wir nicht angezeigt haben, also Ihr Mandant oder Sie, aus welchen Gründen auch beides nicht angezeigt haben und es kommt irgendwann im Nachlauf, zum Beispiel im Rahmen einer Betriebsprüfung, zu der Erkenntnis, diese Fälle gab es und das ist ein auseinanderlaufendes Signing und Closing, ist dann rückwirkend, was weiß ich, wir haben eine Betriebsprüfung in 2029 und heute war der Sachverhalt und zwischen dem Signing und Closing lag mehr als ein Jahr. Dann würde diese Regelung, wenn man sie jetzt nicht wie folgt liest, ja eventuell bedeuten, wir bräuchten auch wieder zwei Steuerbescheide und würden die dann wieder aufheben. Und deshalb ist hineingekommen das Wort oder das Wortpaar nach Kenntnisnahme der Finanzverwaltung. Das bedeutet, wenn wir einen solchen BP-Nachtragsfall haben, der nicht angezeigt ist, aber zwischen Signing und Closing ist mehr als ein Jahr, hat der Bearbeiter in der Dienststelle ja in diesem Zeitpunkt der Kenntnisnahme schon die Kenntnis, dass er zwischen Signing und Closing das Closing kennt. Es ist zwar länger als ein Jahr, aber beides ist schon abgelaufen und deswegen veranlagt er in diesen Fällen auch nur den 2b oder 2a, wenn es diesen Fall gibt.
Das hört sich auch gut an, zumal das ja, Stefan, auch die Fälle umfasst, die du vorhin angesprochen hast, ne, dass man vielleicht im Signing noch keine Anzeige hatte und nach dem alten Verständnis logischerweise erst im Closing-Moment angezeigt hat. Das würde damit ja mitgelöst und das scheint mir dann an der Stelle durchaus auch praxisgerecht zu sein.
Aber ich muss noch einen Tropfen reinschmeißen in den Wein. Das wäre natürlich ein Fall, der zu Verspätungszuschlag und eventuell zur Zuleitung der Booster führt, weil er ist ja nicht angezeigt. Das muss Ihnen klar sein, ne? Also zumindest der 2b wäre dann ja auch nicht angezeigt in meinem Beispiel. Und es wäre dann natürlich ein Verspätungszuschlagfall und eventuell Zuleitung zur Bustra.
Ja, das ist natürlich vollkommen klar. Ja, also ich meine, die Empfehlung kann ja auch an dieser Stelle nicht sein, dass man einfach quasi durch Nichtanzeige dieses Problem umgeht. Weil
ich wollte nur sagen, nicht, dass das...
Ja. Nein, aber das ist ja vollkommen klar, dass da Sanktionsmechanismen greifen, die wir an der Stelle ganz sicher nicht haben möchten.
Ja, klar.
Ja, gut. Dann springen wir von hier zum nächsten Thema. Also wir verlassen jetzt den Bereich Signing und Closing und gehen zum Bereich der Doppelstockstrukturen. Heißt also, wir haben unten eine grundbesitzende Tochter, darüber haben wir eine Mutter, die keinen eigenen Grundbesitz hat, aber eine mindestens 90% Beteiligung an der grundbesitzenden Tochter. Und jetzt passiert sachverhaltsmäßig Folgendes. Die Anteile an der Holding-Mutter, die werden übertragen von A auf B, im einfachsten Fall 100% en bloc. Und jetzt ist die Frage auch hier wieder, wie häufig entsteht Grunderwerbsteuer? Und das wohlgemerkt ganz unabhängig davon, was bei der Anteilsvereinigung passiert, sondern wir reden jetzt nur darüber, wie häufig entsteht Grunderwerbsteuer nach 1 Absatz 2a oder 1 Absatz 2b. Und ich habe bei dem Sachverhalt gerade Mutter und Tochter ganz bewusst nicht darauf abgestellt, ob das eine Person oder eine Kapitalgesellschaft ist, weil, so lese ich die Erlasse, die Probleme in beiden Fällen gleich sind. Stefan, möchtest du noch mal in dieses Thema ein bisschen einleitend einführen und noch ergänzen?
Ja, also es geht um das Tatbestandsmerkmal beim 1.2a und 1.2b. Gehört zum Vermögen der Gesellschaft ein inländisches Grundstück? Also die Frage, wonach sich richtet, ob zum Vermögen der Gesellschaft, also beim 1.2a der Personengesellschaft, beim 1.2b der Kapitalgesellschaft ein Grundstück gehört. Und da ist es, ja, wenn man die Kommentare liest, also mit Ausnahme, glaube ich, von einem Kommentar, nämlich dem, wo ich mitgeschrieben habe, da wird es so verstanden, dass dieses Tatbestandsmerkmal in allen Ergänzungstatbeständen unbedingt gleich ausgelegt werden muss. Also die Zugehörigkeit des Grundstücks zum Vermögen der Gesellschaft, das ist ja auch Tatbestandsmerkmal bei den Anteilsvereinigungstatbeständen. Ja, und meine Meinung ist, die habe ich schon in der ersten Auflage 2018 vertreten, dass der 1.2a systematisch, gesetzessystematisch den Anteilsvereinigungstatbeständen vorgeht und deshalb die Anteilsvereinigungstatbestände auch für die Frage, ob für die Zwecke des 1.2a ein Grundstück zum Vermögen der Personengesellschaft gehört, einfach keine Bedeutung haben. Das heißt, es kann nicht aufgrund einer früher mindestens 95-prozentigen Beteiligung, aber auch nicht aufgrund der Verwirklichung der Anteilsvereinigung durch die Mutterpersonengesellschaft dazu kommen, dass man das Grundstück der Tochtergesellschaft auch zum Vermögen der Mutterpersonengesellschaft für die Zwecke des 1.2a rechnet. Das halte ich einfach nicht für richtig. Und da bin ich aber, glaube ich, ziemlich allein auf weiter Flur in der Literaturlandschaft. Und die Frage ist halt tatsächlich, ob das Grundstück, das jetzt nach 1.1 Nummer 1 beispielsweise grunderwerbsteuerpflichtig von der Untergesellschaft erworben worden war, ob das allein aufgrund des 30.06.21 mindestens 95-prozentiger Beteiligung oder ab 1.07.21 aufgrund allein mindestens 90-prozentiger Beteiligung für die Zwecke des 1.2a und jetzt auch für 1.2b auch oder vielleicht nur gegen die Intuition aller mit gesundem Menschenverstand an die Vorschriften herangehenden der Muttergesellschaft zuzurechnen ist. Und mit dem Worst-Case-Szenario, dass tatsächlich, wenn die Beteiligungskette umgehängt wird, verkauft wird an einen neuen Gesellschafter, dann auf jeder Ebene und je nachdem, wenn es Personengesellschaft ist, nach 1.2a, wenn es Kapitalgesellschaft ist, nach 1.2b, dann besteuert wird, was für mich ein klarer Verstoß gegen das Verbot der Übermaßbesteuerung wäre. Und wir wissen, da gibt es dieses Revisionsverfahren 2R44/18 auf ein Urteil des FG München vom 24.10.2018, was wohl schon gefällt wurde, aber noch nicht veröffentlicht worden ist. Und diese Frage, ja, als ich die Erlasse gelesen habe, habe ich gedacht, zu dieser Frage wird hier nichts gesagt. Es findet sich in der Textziffer 7 jeweils die Aussage, 1.2a und 1.2b sind gleichrangig, es besteht kein Vorrang. Da hatte ich jetzt nicht reingelesen, dass man tatsächlich in solchen Beteiligungskettenfällen, wenn dann die ganze Kette umgehängt wird, wirklich auf jeder Ebene besteuern will. Das würde ich da jetzt nicht rauslesen. Aber da die Frage an Sie, Herr Krohn. Ist es wirklich so, dass diese Frage, weil halt das Urteil noch nicht veröffentlicht ist, noch ungeklärt ist? Oder muss man diese Textziffer 7 weiter verstehen und möglicherweise eben für die potenziell Steuerpflichtigen katastrophalen Sinne verstehen?
Also es ist tatsächlich sehr schade, dass dieses von Ihnen angesprochene Urteil nicht rechtzeitig, im Rahmen der Bearbeitung der beiden Erlasse noch rausgekommen ist und veröffentlicht wurde. Darauf haben wir tatsächlich immer noch gewartet bis zum letzten Moment, aber irgendwann mussten diese Erlasse ja auch raus. Sie müssen die Textziffer 7 in Verbindung mit der Textziffer 3 denken. Und in der Textziffer 3, da ist ja abgestellt, wann ist ein Grundstück vom Tatbestand erfasst und wann nicht. Und dort ist die alte Formulierung wieder aufgenommen worden, weil das Urteil, wie gesagt, noch nicht da ist. Und deswegen geht die Finanzverwaltung immer noch davon aus, dass ein Grundstück dann auch der jeweiligen Muttergesellschaft gehört, wenn in Bezug auf die Muttergesellschaft ein Tatbestand nach 133a und 2 und so weiter erfüllt ist. Wir lesen das auch immer noch so als reinen quotalen Tatbestand. Das heißt, wenn also eine Mutter, nehmen wir das Beispiel von Herrn Wagner, eine Mutter GmbH und KUKA G ist so 90% an einer Tochter GmbH beteiligt, dann ist für uns das Quantum des 1.3 erfüllt und die Grundstücke der Tochter GmbH gehören auch der Mutter KG. Und wenn Sie das als Einstieg denken und unter der Prämisse die Textziffer 7 jetzt lesen und lesen, dass 1.2a und 2b gleichrangig sind, warum steht das da? Wir haben in 2b und auch in 2a keine Subsidiaritätsklausel wie beim 1.3. Wir haben also keinen Vorrang der beiden Vorschriften zueinander oder keine Rangfolge. Und deswegen können sie rein juristisch aus der Sicht der Verwaltung nur gleichrangig sein. Was bei der Frage, die wir dann vorne geklärt haben, in der Textziffer 3 tatsächlich dazu führt, dass wir in diesem Fall zwei Tatbestände haben. Ein Tatbestand bei der Tochter nach 2b und ein Tatbestand bei der Mutter nach 2a, in meiner Konstellation eben. Und das heißt, im Moment würden wir tatsächlich dasselbe Grundstück aufgrund eines Vertragsrechtsvorgangs zweimal besteuern. Ihren Hinweis mit der Übermaßbesteuerung teile ich persönlich, aber das ist die juristische Lösung, die man in der Kombination hier denken muss. Es ist jetzt die Frage und vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, dass dieses von Ihnen angesprochene BFH-Urteil dann so ausgeht, dass man das Grundstück eben nicht mehr der Mutter zurechnen kann und dann nur noch der Tochter. Und wenn die Grundstückzurechnung nicht mehr bei der jeweiligen Muttergesellschaft auf Basis dieser Rechtsprechung möglich ist, dann haben wir das Problem nicht, weil wir haben keine Grundstücke mehr bei der Mutter und dann haben wir im mangels Grundstück kein 2a in unserem Beispiel. Ich befürchte allerdings, dass in diesem BFH-Rechtsprechung, wenn man sich die Vorinstanzen ansieht, es zu einer solch deutlichen Aussage gar nicht kommen kann, sondern dass es davon abhängig gemacht werden wird, wann die Mutter die Tochter erworben hat und ob zu diesem Zeitpunkt das Grundstück schon im Vermögen der Tochter war oder erst später kommt. Und wenn man es dann davon noch abhängig macht, dann haben wir noch eine weitere Schrittfolge, die dann aber zum gleichen Ergebnis kommt. Fall A, das Grundstück war vorher schon da. Es wird dann auch der Mutter zugerechnet, also zweimal Grunderwerbsteuer. Fall B, das Grundstück wird erst später erworben, nach dem Erwerb der Beteiligung nur der Tochter zuzurechnen, nur einmal Grunderwerbsteuer. Ein unbefriedigendes Ergebnis, und ich teile persönlich die Auffassung, dass das Thema Übermaßbesteuerung an der Stelle tatsächlich eine Rolle spielen wird.
Ja, steht tatsächlich zu befürchten, ne, dass in 2R 44 aus 18 die Frage der mehr als einmaligen Besteuerung nicht diskutiert wird, weil dort die Mehrfachbesteuerung nicht in Rede stand. Ne,
ja.
Ja, von daher wird es die Frage dann ja möglicherweise zumindest für die Fälle, in denen die Muttergesellschaft das Grundstück der Tochter nach 1,3 oder 1,3a steuerbar erworben hatte, offen bleiben.
Ja. Gut, an der Stelle dann, ja, wir müssen das einfach mitnehmen. Wir haben dann in diesen Doppelstockstrukturen halt eine drohende Doppelbelastung, beziehungsweise man muss eigentlich noch schärfer sagen, weil die Strukturen können ja auch deutlich tiefer gegliedert sein. Ja, und wenn man jetzt eine mehrfach gegliederte Struktur hätte, würde auch mehrfach Grunderwerbsteuer entstehen. Das ist im Ergebnis dann natürlich unschön, und man muss für die Praxis auch festhalten, wenn wir auf den Fall, den ich ganz eingangs geschildert habe, zurückkommen, also Mutter hält Anteile an grundbesitzender Tochter, und zwar mindestens 90%, und dann geht das erforderliche Quorum an der Mutter über, dann haben wir auch in diesem einfachen Fall schon drei Anzeigen, nämlich die erste Anzeige beim Signing auf Ebene des Erwerbers und dann beim Closing zwei Anzeigen, nämlich einmal auf Ebene der grundbesitzenden Tochter aufgrund des unmittelbaren Grundbesitzes und dann auf Ebene der Mutter aufgrund des zugerechneten fiktiven Grundbesitzes. Ja, also das muss man auch für die Praxis mitnehmen, weil die Anzeigen ja ganz bedeutend sind, auch in diesem Regime und auch zur Vermeidung von Sanktionen.
Ja. Eigentlich wird die Praxis gezwungen, dass der Käufer halt erst 10,1% an der tatsächlich grundbesitzenden untersten Gesellschaft der Beteiligungskette erwirbt und dann die Beteiligung an der Obergesellschaft, ne? Weil dadurch, dass die Beteiligung zur jetzt zivilrechtlich grundbesitzenden Personengesellschaft auf unter 90% absinkt, wird die Zurechnung ununterbrochen, ne? Und dann zwingt man aber zu Strukturen, die keiner haben will. Aber das ist ja aus heutiger Sicht, wenn man heute agiert und eine Beteiligungskette soll verkauft werden, zwingt man ja im Grunde dazu. Ne?
Um die Grundstückszurechnung zu unterbrechen, Sie würden den Tatbestand nicht unterbrechen, aber die Grundstückszurechnung, da muss ich Ihnen recht geben. Also ich bin, glaube ich, wie Sie der Meinung, dass diese Frage der grunderwerbsteuerlichen Zurechnung, das war meine persönliche Meinung, von Grundstücken sich jetzt mit Einführung des 2b eigentlich erledigt haben sollte. Wir brauchen diese Gedankengänge nicht mehr, die waren ja aus anderen Konstellationen geboren. Wir haben jetzt immer die Möglichkeit, abhängig von dem jeweiligen Vorgang und Tatbestand bei der grundbesitzenden zivilrechtlichen Gesellschaft, die also zivilrechtlicher Eigentümer ist, eine Besteuerung herzustellen. Da fällt kein Fall mehr raus, den ich denken kann. Und deswegen sollte man vielleicht mittelfristig drüber nachdenken, aber ich befürchte, das muss man gesetzlich regeln, dass man diese grunderwerbsteuerliche Zurechnung zu einer anderen Person als dem zivilrechtlichen Eigentümer aufgibt.
Ja, oder man nimmt eine normspezifische Auslegung des Tatbestandsmerkmals
oder so
des Grundstücks zum Vermögen der Gesellschaft vor, was aber, wie gesagt, bisher nicht gemacht wird von der herrschenden Meinung.
Ja.
Aber Stefan, du hast natürlich vollkommen recht. Ja. Man kann jetzt natürlich nicht alle Fälle gestalten, aber wenn man gestalterisch eingreifen muss, dann muss man tatsächlich hier sagen, 10,1% vorab oder ähnliche Strukturen, weil man ansonsten sehenden Auges in das Problem der Doppelbelastung reinrennt. Ich würde jetzt aber auch im Angesicht sozusagen der Zeit schon auf das letzte Thema übergehen, und zwar auf die Fälle des Rechtsformwechsels. Und da würde ich auch kurz einleiten und dann den Staffelstab übergeben. Herr Krohn, das sind ja Fälle, die haben wir auch schon im Vorfeld auf Konferenzen diskutiert. Ja, man hat im Prinzip überlegt, wie kann man die Restriktionen umgehen, die sich durch den neuen 1 Absatz 2b ergeben, und wie kann man halt Strukturen erreichen, in der Verkäufer trotzdem noch 100% der Anteile übertragen kann, weil sagen wir, die Standardstrukturierung ohne den Rechtsformwechsel würde ja schlichtweg daran bestehen, nach neuem Recht zu sagen, der Verkäufer muss zu 10,1% oder mehr beteiligt bleiben und das auch auf mindestens 10 Jahre. Aber es sind ja dann Modelle entwickelt worden, die genau das umgehen. Das heißt, der Verkäufer konnte sich von 100% der Anteile trennen. Und die Strukturierung dazu war im einfachsten Fall so gestrickt, dass man gesagt hat, der Verkäufer verkauft zunächst an den Käufer A 89%. dann in dem Fall vielleicht als Gesellschaftsform war das noch eine GmbH. Dann passiert Folgendes, die GmbH wird formgewechselt in eine KG. Dann hat man einen Wechsel und zwar aus dem 1 Absatz 2b in den 1 Absatz 2a. Für Zwecke des 2a wird dann sozusagen mit Rechtsformwechsel neu gezählt und dann werden die restlichen 11% an den Käufer B übertragen. Käufer B deswegen, damit die Anteilsvereinigung von mindestens 90% über die Anteilsvereinigung von mindestens 90% vermieden wird. Und diese 11%, die lösen im Ergebnis auch nichts aus, weil das ja das Quorum von 1 Absatz 2a noch nicht vollgemacht hat. Beziehungsweise muss ich sagen, es gab dann auch noch darüber hinausgehende Strukturierungen, die so aussahen, dass man quasi vorab auch einen Splitteranteil auf den Käufer B übertragen hat. Und zwar schon vor dem Formwechsel, weil dann die alten Erlasse zu 1 Absatz 2a gesagt haben, jeder Gesellschafter, der im Moment des Formwechsels beteiligt ist, ist Altgesellschafter, sodass diese nachgezogenen 11% gar nicht tatbestandsmäßig waren. Das waren ja die Strukturen, wie man sie machen konnte. Dem haben Sie jetzt etwas entgegengewirkt in den Erlassen. Wollen Sie das einmal kurz erläutern, Herr Krohn?
Ja, also vielleicht genau dieses Modell, das Sie dort darstellen. Wir haben es in Köln ja diskutiert. Ich glaube, wir haben das unter dem Stichwort Kombinationsmodell diskutiert. Ist eine Möglichkeit, beide Vorschriften nicht auszulösen, indem man dazwischen einen nicht steuerbaren, also nicht grunderwerbsteuerbaren Formwechsel legt. Und die damalige Auslegung die Aussage im damaligen 2a-Erlass war eben, wenn aus einer Kapitalgesellschaft man in den Rang einer Personengesellschaft formwechselt, weil man dann in einen neuen Tatbestand eintritt, gelten alle Gesellschafter der Kapitalgesellschaft in diesem Moment als Altgesellschafter. Das hatte man damals geregelt, weil es auch den 2b natürlich noch nicht gab und diese Kombinationen damals ja mit diesen beiden Tatbeständen gar nicht denkbar waren. Jetzt hat man natürlich unter Prämisse, dass es auch einen 2b gibt, also für sowohl Kapital- als auch Personengesellschaften einen Bewegungstatbestand, neu denken müssen. Und jetzt ist die Denke, die dann auch, sag mal, fiskalisch natürlich begründet oder Hintergründe hat, dieses Kombinationsmodell zu zumindest zu erschweren, vielleicht zu verhindern in der steuerlichen Auslegung, ist man jetzt dazu übergegangen in Ihrem Beispiel, dass Sie sagen, also wir haben eine GmbH, an der schon etwas gewechselt hat mit einem unter dem notwendigen Quorum liegenden Faktor. Sie hatten, glaube ich, eben 89%. Dann sagen wir, das ist natürlich ein schädlicher Wechsel. Der Anteilseigner, der dort eintritt, ist im Sinne des 2b ein Neugesellschafter und sein Anteil wäre im 2b zu zählen. Jetzt kommt der Formwechsel, also ist dieser Vorgang erstmal für 2b nie mehr relevant, weil es gibt ja kein 2b mehr, weil es keine grundbesitzende Kapitalgesellschaft mehr gibt. Und wenn jetzt der zweite Vorgang auf der Ebene der Personengesellschaft passiert, dann sind wir auch dort wegen dem Quorum nicht dabei. Und da lösen wir jetzt wie folgt. Wir sagen, die Gesellschafter, die vorher an der GmbH beteiligt waren und durch Formwechsel jetzt beteiligt werden an einer Personengesellschaft, nehmen ihre Gesellschafterstellung im Sinne 2b, also die Alt- oder Neugesellschafterstellung, die sie dort erlangt haben. In Ihrem Beispiel hat der bisherige Elfer, der Verkäufer, die Altgesellschafterstellung immer noch inne und der neue 89er hat die Neugesellschafterstellung. Diese beiden Gesellschafterstellungen nehmen Sie jetzt mit rüber in die Personengesellschaftsebene. In den Staat des 2a gilt also der Erwerber der 89 als Neugesellschafter und zusätzlich zählen wir die 89% als Neugesellschafter aus der Ägide der 2b beim 2a mit innerhalb der 10 Jahre. Und wenn jetzt ein zweiter Erwerber kommt, der die 11 jetzt erwirbt, dann hat das im Sinne von 2a einen klassischen Auslöser, also 11%. Und da der Neugesellschafter plus die Bewegung des Neugesellschafters aus der Zeit davor, 2b, mitgezählt werden kann, haben wir jetzt einen 2a, weil 100% auf neue Gesellschafter übergegangen sind. Das würden wir genauso umgekehrt regeln. Beide Textziffern im Erlass sind genau so aufgebaut. Einmal Staat GmbH in die Personengesellschaft im 2a-Erlass und im 2b-Erlass der umgekehrte Fall. Also die Botschaft ist, man nimmt die Altgesellschaft oder Neugesellschafterstellung mit und man nimmt, wenn es ein Neugesellschafter ist, seinen Wechsel in der jeweils anderen Vorschrift mit in die nächste Vorschrift rüber. Das ist die Idee. Und bevor Herr Behrens jetzt was sagt, ob das mit der Gesetzeswortlautauslegung korrespondiert, da kann man seine Bedenken haben bei der Frage der Anwendung solcher vielleicht sehr kurz aufeinanderliegenden Fälle, müsste man dann vielleicht noch die Frage stellen, warum macht das jemand vielleicht nur wegen der Ausschließlichkeit der Grunderwerbsteuer an der Stelle. Dann könnte man über 42 Euro oder sonst etwas nachdenken. Aber das ist die Regelung, die der Erlassgeber jetzt aufgenommen hat in beiden Erlassen.
Ja, also da muss ich natürlich sagen, das halte ich für rechtswidrig, weil der 1.2b als von 1.2a separater neuer Ergänzungstatbestand geschaffen worden ist. Das, was jetzt im Erlass steht, würde ich nur dann für rechtmäßig halten, wenn man mit dem Grunderwerbsteueränderungsgesetz den 1.2a dahingehend geändert hätte, dass man einfach den Wortteil Personen bei Personengesellschaft gelöscht hätte und damit 1.2a rechtsneutral ausgestaltet hätte. Ja. Also es sind zwei Ebenen. Einmal die Übernahme der Alt- oder Neugesellschaftereigenschaft aus der alten Rechtsform in die neue Rechtsform. Das war ja im Erlass, in den Erlassen 1.2a 2018 anders geregelt. Da hieß es ja, dass wer im Zeitpunkt der Eintragung des heterogenen Formwechsels beteiligt war, der ist Altgesellschafter, da er im Zeitpunkt der Eröffnung des Tatbestands des 1.2a beteiligt ist. Ja. Das ist also über Bord geworfen. Gut, dafür kann man Verständnis haben, weil die Anknüpfung ans Zivilrecht, Formwechsel wie ein Neugründungsfall, das muss man jetzt meines Erachtens vielleicht nicht zwingend bei der Grunderwerbsteuer mitgehen. Aber was definitiv aus meiner Sicht nicht geht, ist, dass man, wenn man also prüft, ob 90% der Anteile der Kapitalgesellschaft auf neue Gesellschafter übergegangen sind, dass man dann auch Übergänge von Anteilen aus der Zeit, wo die Gesellschaft Personengesellschaft war, mitzählt und umgekehrt. Also da meine ich, setzt der Wortlaut des Gesetzes doch eine klare Grenze.
Ja, das wird zu diskutieren sein in Zukunft, da bin ich fest überzeugt.
In der Tat, das wird zu viel Diskussion und wahrscheinlich auch zu viel Rechtsstreit führen. Mhm. Aber losgelöst davon gehen wir mal noch einen Schritt weiter, weil also zugegebenermaßen das, was wir hier diskutieren, ist ja manchmal schon etwas komplex, aber es geht natürlich auch immer noch komplexer, weil, Herr Krohn, Sie haben ja nicht nur die Fälle geregelt, in denen es zu einem Rechtsformwechsel kommt bei der unmittelbar grundbesitzenden Gesellschaft, sondern auch auf der mittelbaren Ebene. Ja. Ja, wollen Sie vielleicht hier einmal den Grundgedanken erläutern, weil im Detail sind die Fälle ja schon durchaus auch komplex.
Ja, vielleicht wirklich, dass wir uns auf den Grundgedanken zurückbesinnen. Der Gedanke ist, dass man die gleichen Ideen, die man eben auf der unmittelbaren Ebene, also der grundbesitzenden Gesellschaft, die Formwechsel hat, auch bei den vermittelnden Gesellschaften anwendet. Das ist der erste Ansatz. Das heißt also, wir haben eine grundbesitzende Kapital- oder Personengesellschaft, an der wiederum eine Kapital- oder Personengesellschaft beteiligt ist und die Form wechselt sich jetzt. Da muss man allerdings dann zusätzlich noch mit eindenken, dass wir bei einer beteiligten Kapitalgesellschaft immer geprüft haben, ob diese, also wenn sie eine vermittelnde Gesellschaft ist, im Sinne des Rechtes fiktiv neu oder fiktiv alt ist. Und das machen wir daran fest, ob an ihr wiederum mindestens 90% neue Anteilseigner aufgestellt oder angekommen sind. Dann gilt ja der gesamte Anteil, den diese vermittelnde Kapitalgesellschaft hat, in voller Höhe, auch wenn nur 90% übertragen worden sind, an ihr als fiktiv neue Gesellschaft und damit als übertragen. Dieser Gedanke der Intransparenz der GmbH und der Transparenz der Personengesellschaft sollte dann zusätzlich noch berücksichtigt werden bei dem Formwechsel der vermittelnden Gesellschaft. Und das führt dazu, dass man tatsächlich in den einen Fallkonstellationen, wenn man von der GmbH auf die also von der vermittelnden GmbH auf die KG oder von der vermittelnden Personengesellschaft auf die GmbH umsteigt, unterschiedliche Ansätze hat. Denn bei einer, ich sage mal, doppelstöckigen Personengesellschaft denken wir ja durch die Gesellschaft durch. Da haben wir also die Gesellschafter der vermittelnden Personengesellschaft als unmittelbare oder mittelbare Altgesellschafter der grundbesitzenden Gesellschaft, was es bei der GmbH anders ist. Und deswegen, wenn wir eine GmbH und Co. KG als vermittelnde Gesellschaft in eine GmbH-Form wechseln, dann gelten diese Gesellschafter nur bezogen auf die jetzt neu entstehende GmbH als Alt- oder Neugesellschafter. Und nicht mehr, sie verlieren ihre Alt- oder Neugesellschafterstellung auf die unmittelbare grundbesitzende Gesellschaft. Andersrum arbeiten wir dann so, wenn eine GmbH in eine KG sich formwechselt, dass die an ihr beteiligten bisherigen Personen eine Alt- oder Neugesellschafterstellung in Bezug auf die grundbesitzende Gesellschaft bekommen. Hier die Neugesellschafterstellung, weil wir dann erstmalig mittelbar durchrechnen. Das wirkt ein bisschen wie unterschiedliche Anwendung, aber es ist eigentlich der gleiche Grundgedanke unter Einbeziehung dieses Intransparenz- und Transparenzprinzips.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, wenn ich die Beispiele in den Textziffern jeweils bei der Erlasse 5.3.6 und 5.3.7 mir anschaue, das sieht nach Rosinenpickerei durch die Finanzverwaltung aus. Also da geht es jeweils darum, dass zunächst ein Übergang eines Anteils an der beteiligten Gesellschaft erfolgt und dann ein Anteilsübergang unmittelbar an der grundbesitzenden Gesellschaft. Und die beteiligte Gesellschaft wird heterogen Form gewechselt. Und da meine ich, für die Frage, ob man durchrechnet, Satz 2 jeweils von 1.2a, 1.2b, oder ob man diese Alles-oder-Nichts-Betrachtung, Sätze 3 bis 5 bei der Kapitalgesellschaft, es müssen 90% übergehen, dann gilt die gesamte von der Kapitalgesellschaft gehaltene Beteiligung als auf einen neuen Gesellschafterübergang übergegangen. Da muss man das einheitlich sehen. Entweder man stellt auf den Zeitpunkt für die Rechtsform der beteiligten Gesellschaft ab, in dem Augenblick, wo der Tatbestand verwirklicht wird, oder man stellt auf den Zeitpunkt ab, zu dem der Übergang des Anteils an der beteiligten Gesellschaft geschieht. Aber in den Erlassen ist es so gelöst, dass auf den Zeitpunkt abgestellt wird, wo die Gesellschaft Personengesellschaft ist, die Beteiligte, um dann dazu zu kommen, dass man den unter 90-prozentigen Anteilsübergang an der beteiligten an der beteiligten Gesellschaft mitrechnen kann. Ja. Also da ist mit aller Gewalt jeweils die Sichtweise angewandt worden, die dazu führt, dass man auf Grundlage des jeweiligen Satzes 2 den unter 90-prozentigen Anteilsübergang an der beteiligten Gesellschaft mitrechnet.
Ja.
Und das halte ich, das ist für mich Rosinen picken, also entweder so oder so. Entweder stellt man auf den Zeitpunkt des mittelbaren Anteilsübergangs ab und nimmt dort die Rechtsform ernst, oder man stellt auf den Zeitpunkt der Tatbestandsverwirklichung ab und nimmt die Rechtsform der beteiligten Gesellschaft in diesem späteren Zeitpunkt ernst, aber nicht mal so, um mit aller Gewalt den unter 90-prozentigen Gesellschafterwechsel auf Ebene der beteiligten Gesellschaft berücksichtigen zu dürfen. Also das ist mein Eindruck,
ja,
muss ich sagen.
Kann ich nachvollziehen, aber unter der Prämisse, die ich erklärt habe, waren diese Beispiele eigentlich nachher zwingend. Ich kann verstehen, dass der Eindruck entsteht.
Also, wir halten fest, die mittelbaren Regelungen, ja, die kann man schon aus Sicht der Praxis vielleicht doch als Rosinenpickerei bezeichnen, aber wir verstehen natürlich auch, wo sie herkommen, Herr Krohn. Da gibt es dann einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Wir hatten uns zwungenermaßen, ich mache jetzt quasi die Überleitung, wir hatten uns zwungenermaßen im Vorfeld auch noch weitere Themen auf den Zettel geschrieben. Die würde ich jetzt allerdings aus Zeitgründen weglassen, was mich dazu führt, dass es eigentlich nur bleibt, Dank zu sagen an Sie, Herr Krohn. Ja, also wie schon beim letzten Mal, ja, das hat außerordentlich Freude gemacht. Vielen Dank für die vielen Erkenntnisse.
Auch von mir aus, vielen Dank.
Ja, Stefan, dir vielen Dank für die, wie immer, sehr präzisen Erläuterungen. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen, wir haben wieder ein bisschen Entertainment geboten und vielleicht Sie auch ein bisschen klüger gemacht. Und besten Dank. Und wir freuen uns dann auch schon auf die nächste Folge, die dann kommt. Und alles Gute, bis bald.